Sehnsucht nach Gott ist wichtiger als Erfahrungen mit Gott. Von Aravind Balasubramanya. Ist Gott parteiisch? Wie kann ich erklären, warum mancher so viel an göttlichen Erfahrungen bekommt und ein anderer so wenig? Warum sind manche Menschen mehr gesegnet als andere? Es ist eine extrem seltene Gelegenheit, Zeitgenosse eines Avatars oder Gottes in menschlicher Form zu sein. Gemäß den Hindu-Schriften erhielten im Tretra-Yuga sehr wenige Menschen die Chance, Zeitgenossen von Lord Rama zu sein und mit ihm interagieren zu können. Ein paar mehr erhielten diese privilegierte Chance, als der Herr als Krishna im Dwapara-Yuga auf die Erde kam. Im gegenwärtigen Zeitalter, dem Kali-Yuga, erhielten jedoch Tausende, nein, Millionen die Möglichkeit, mit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu interagieren. Darum gibt es Tausende von Geschichten seiner Gnade und Glorie, und je mehr man sucht, umso mehr scheint man auch zu finden. Ich bin ein solcher Sucher, der sich durch die Leben der Menschen gräbt, um mich an den einzigartigen und schönen Wegen zu erfreuen, wie Swami, wie Baba liebevoll genannt wird, sie berührt hat. Bis jetzt war es eine wunderbare Reise und sie verspricht, mit jeder verkündeten Geschichte noch wundersamer zu werden. Dennoch, ich muss zugeben, dass ich oftmals von einem Zweifel geplagt wurde. Und das ist folgender. Was ist es, was eine Person besonderer vor Gott sein lässt als eine andere? Mit anderen Worten, was war so speziell bei einigen wenigen Menschen, dass sie so viele Chancen von Swami erhielten? Interaktionen, Interviews, Darshans, Patnamaskars, woran andere sich nicht in diesem Ausmaß erfreuen konnten. Diesbezüglich gibt es viele Erklärungen, die von hat einfach Glück gehabt bis hin zu war Schicksal aufgrund von guten Taten und Verdiensten aus einigen vorangegangenen Leben reichen. Einige sagen sogar, dass die Chancen, die sie von Swami erhielten, gegeben wurden, aufgrund des von ihnen angesammelten Guten aus verschiedenen Lebenszeichen und des Guten, das von allen ihren Vorvätern getan worden war. Hypothesen sind gut, aber welche davon ist wahr, sodass man sie als eine Theorie bezeichnen kann? Reduzierende Hypothesen. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, muss ich zugeben, dass ich mich mit den Hypothesen der karmischen Güte und der Vorvätergütezurückzahlung nicht wohlfühle. Ich meine, das Kind Dhruva hat jahrelang intensive Bußübungen durchgeführt, hat Essen, Trinken, Schlafen und zum Schluss sogar das Atmen als Opfergabe dargebracht, nur um einen einzigen kurzen Blick auf den Herrn werfen zu können. Wäre es nicht absurd von mir anzunehmen, dass ich so viel Gutes getan hätte? Mindestens 1 Million Mal mehr als Dhruva, aufgrund dessen ich dann so um die 1000 Stunden seines Darshans erhalten habe? Ich bekam eine Bestätigung, dass so zu denken richtig ist, als ich von Sri Gopal Indreshwar, dem Enkel des einstigen Rajamatas von Jamnagar, hörte. Es gab eine Zeit, als Swami einer Gruppe von College-Studenten, zu der er gehörte, genau diese Frage nach den Verdiensten eines Devotees stellte. Die Studenten gaben alle möglichen Standardantworten, die Swami einfach alle fortwischte. Dann antwortete er: Das Wesentliche wird hier wiedergegeben. Ihr denkt, dass es das Gute eurer Vorfahren und das eurer eigenen Taten ist, was dazu führte, dass ihr diese Chancen mit Swami verdient habt? Das angehäufte Gute aller eurer Vorfahren reicht nicht aus, um auch nur einen unendlich kleinen Teil der Chancen, die ihr von mir erhalten habt, zu begründen. Alles, was ihr bekommt, geschieht allein durch meine Gnade. Diese Swamis Gnade-Allein-Hypothese war viel leichter für mich zu akzeptieren und logischer im Vergleich zu dem Gedanken, dass ich mehr Gutes als Dhruva getan hätte. Dennoch, auch diese Erklärung führte zu noch mehr Zweifeln und Fragen. Wenn alle Chancen und Interaktionen mit Swami allein auf seiner Gnade beruhen, warum bekommt dann nicht jeder dieselben Möglichkeiten? Gott ist gerecht, richtig? Eine Antwort im Kodai-Kanal. Es war der Sommer des Jahres 2006 und wie es Tradition war, hat die Swami eine Gruppe von Studenten mit sich nach Kodai-Kanal genommen. Es würden Tage voller besonderer Freuden für diese Gruppe werden, da sie bei Swami wohnten, mit ihm aßen und fast den ganzen Tag mit ihm verbrachten. Diese Reise hatte noch eine zusätzliche Bonuschance, Swamis Hand zu halten und ihn in der Residenz spazieren führen zu dürfen. Swami hatte im Jahr 2003 durch einen Fall einen Hüftbruch erlitten und nahm seitdem zunehmend die Hilfe eines Helfers an, der ihn herumführte. Dies war, bevor er von 2007 an damit begann, einen Rollstuhl zu benutzen. Daher, jedes Mal, wenn Swami nach einer Sitzung aufstand, erhielt ein Student die Möglichkeit, seine Hand zu halten und ihn an seinen Zielort zu führen. Eines Tages, als ein Student Swami beim Gehen half, sah er sich unter den dort sitzenden Studenten um. Mit seiner Zunge schnalzend sagte er, alle von euch denken, dass dieser Junge so viel Glück hat, weil er Swamis Hand halten kann, nicht wahr? Die Studenten antworteten nicht. Sie sahen Swami weiterhin an und warteten darauf, dass er auf seine eigene Frage antworten würde. Swami lächelte und sagte, die Hand zu halten, das ist nicht wichtig. Sich danach zu sehnen und sich zu bemühen, sie zu halten, wird euch retten. Swami ging weiter, während die Studenten in verwundertem Schweigen dort saßen und versuchten zu verdauen, was er da gerade gesagt hatte. Auch ich saß in erstauntem Schweigen da, als mein Bruder Amei mir von diesem Geschehen berichtete. Dies war genau die Antwort, die ich suchte. Gott kann nicht als voreingenommen bezeichnet werden, weil er einigen besonderen Menschen mehr zu geben scheint, denn das ist nicht so wichtig. Was zählt, ist, wie sehr wir uns danach sehnen. Also, das verändert alles. Es verschiebt die Möglichkeit, gerettet zu werden, von Gott zum Individuum. Die Kraft des Sehnens ist so groß, dass sie sogar auch ohne eine Möglichkeit einer körperlichen Interaktion mit Gott etwas verleihen kann, was eine körperliche Interaktion allein nicht kann. Dies erkannte ich, als ich die überzeugende Erfahrung von Krishnamurti im ersten Teil der vierbändigen Biografie von Sri Satya Sai Baba, geschrieben von seinem lieben gewählten Biografen Sri Kasturi, Satyam Shivam Sundaram, las. Das Sehnen von Krishnamurti. Swami war ein Jugendlicher von 17 oder 18 Jahren, als diese Episode aufgezeichnet von dem verehrten Sri Kasturi geschah. Innerhalb eines Jahres, nachdem er seine Deklaration öffentlich gemacht hatte, begann Swami von Puttaparthi aus verschiedene Dörfer, Städte und Großstädte in Südindien zu besuchen. Während solcher Besuche gab er vielen Devotis die begehrte Möglichkeit, ihn in ihrem Zuhause zu beherbergen. Der Darshan und die Bhajans wurden dann direkt im Haus des Devotis durchgeführt. Einmal, als er im Haus eines Devotis in Bangalore war, kam ein Angestellter aus dem öffentlichen Dienst aus dem Mysore-Distrikt. Der Stadt Karnataka wurde derzeit als Staat von Mysore bezeichnet und schloss Teile von Andhra Pradesh und Tamil Nadu mit ein. Namens Krishnamurti, um seinen Darshan zu erhalten. Da er Sänger war, war er ein sehr enthusiastischer Teilnehmer bei den Bhajans und anderen Gesängen. Innerhalb von wenigen Tagen erkannte er, dass Swami kein gewöhnlicher Swami war. Sein Herz war begeistert von der Möglichkeit, dass Swami die höchste Göttlichkeit verkörperte, die er sein ganzes Leben lang gesucht hatte. Eines Tages, um 8 Uhr morgens, sprach er Swami an und sagte vehement: »Ich weiß, dass du kein Normaler bist. Du bist Gott. Zeig mir deine wahre Form.« Die größte Segnung wird nicht so einfach gegeben. Bitte Gott um Geld, Macht, Einfluss und Ansehen. Es wird gegeben werden. Doch wenn du ihn um das Höchste bittest, so wird es nicht sofort gewährt. Denn zunächst einmal muss festgestellt werden, ob die Person dessen auch würdig ist, bevor dies geschenkt wird. Swami versuchte, Krishnamurti aus dem Wege zu gehen, aber das war nicht so leicht, da nur etwa ein Dutzend Devotis oder so anwesend waren. Also gab er Krishnamurti ein Bild von Shirdi Baba und sagte zu ihm, dass er das Bild anschauen und darüber meditieren möge. Nachdem Swami das gesagt hatte, verließ er das Haus, um das Zuhause von einigen anderen Devotis zu besuchen. Als er mittags zurückkam, hatte Krishnamurti Stunden damit zugebracht, das Bild anzuschauen. Swami ging an dem Zimmer vorbei, in dem er sich auf das Bild konzentrierte, und er, Krishnamurti, schrie laut auf. Alle waren überrascht und fragten sich, was denn wohl passiert sei. Krishnamurti war bewusstlos geworden. Als er wieder zu sich kam, schien er zu zittern und zu beben. Er zitterte und bebte voller Freude und Erregung. Er stand einfach mit geschlossenen Augen auf und sagte, »Lasst mich Babas Füße berühren, lasst mich Babas Füße berühren.« Er suchte nach Babas Füßen mit einer Art von besessener Verrücktheit. Er weigerte sich sogar, seine Augen zu öffnen, denn er wollte Babas Füße sehen und nichts anderes. Tatsächlich lokalisierte er Swami, indem er ihn witterte wie ein Hund. Doch auch Swami benahm sich sonderbar. Er gab ihm einfach keine Möglichkeit, seine Füße zu sehen. Dies ging einige Stunden lang so und wurde letztlich zu Tagen. Swamis Herz schien nicht zu schmelzen. Aber die Devotis hatten Mitleid mit Krishnamurti. Sie beteten zu Swami um seinetwillen. Swami brachte sie mit einer Erklärung zum Schweigen. Er wird vor Freude sterben, wenn er meine Füße sieht und berührt. Indem er das sagte, brachte er die Devotis dazu, Krishnamurti vorzubringen, dorthin, wo Krishnamurti wohnte. Er versprach, ihm das Gewünschte dort zu gewähren. Es war jetzt nahezu eine Woche her, dass Krishnamurti seine Augen zuletzt geöffnet hatte. Obwohl er fortgebracht worden war, gab er nicht auf. Er schlich sich aus dem Haus und rief nach einem Pferdewagen. Er dirigierte den Wagen dorthin, wo Swami wohnte, einfach indem er es roch. Er erreichte das Gebäude, in dem Swami sich befand, und belagerte den Platz. Er ging um das Gebäude herum, klopfte an alle Fenster, suchte nach Swami. Wieder schmolzen die Herzen von allen, die dort versammelt waren. Aber Swami gab nicht nach. Er sagte, dass Krishnamurtis Leben immer noch in Gefahr sei, aufgrund von überwältigender Freude. Jetzt begann der Angestellte zu fasten und gab Essen und Trinken auf. Als ein Tag so vergangen war, brachten die Devotis ihn ins Krankenhaus. Doch er öffnete auch weiterhin seine Augen nicht. Als Swami darüber informiert wurde, badete er seine Füße in duftendem Wasser und schickte ein bisschen von diesem Wasser zu Krishnamurti ins Krankenhaus. In der Minute, als er es trank, erhielt er seine ganze Energie und Kraft zurück. Er bat darum, nach Hause gebracht zu werden. Nachdem er zu Hause angekommen war, immer noch mit geschlossenen Augen, begann er Bhajans zu singen. Die anderen begleiteten ihn dabei. Sogar während er sang, rannen Tränen der Freude seine Wangen herunter. Am Ende der Sitzung legte er sich mit einem seligen Lächeln auf seinem Gesicht hin. Danach ist er nicht wieder aufgestanden. Die Kraft des Sehnens. Als ich diese Geschichte las, wurde mir plötzlich so viele Dinge klar. Swamis Erklärung, die er einem Devoti vor vielen Jahren gegeben hatte, fiel mir wieder ein. Wichtiger als die Möglichkeiten, die ihr von Swami erhaltet, ist das Sehnen nach diesen Möglichkeiten. Sogar ohne diese Möglichkeiten ist das Sehnen genug, um euch das Ultimative erfahren zu lassen. Aber Möglichkeiten zu erhalten, ohne sich danach zu sehnen, sind nutzlos. Hier war Krishnamurti, der einfach nur seine Füße sehen wollte. Und er sehnte sich danach von ganzem Herzen. Ich erinnere mich an die hunderte Male, wo ich seine Lotusfüße berührt hatte. Wenn Möglichkeiten allein genug gewesen wären, um befreit zu werden, dann hätte ich schon tausendmal befreit werden sollen, oder? Aber nein, hier bin ich, lebe immer noch mein Leben und überlebe in diesem Bhavasagara, während Krishnamurti wie ein Fluss in den Ozean unendlicher Glückseligkeit geflossen ist. Allein mit dem Waschwasser von Swamis Füßen. Wirkliches Padasevanam ist viel mehr, als einfach nur seine Füße zu berühren. Es bedeutet, ihm in seinen Fußstapfen zu folgen. Das war der Moment, wo ich fühlte, dass alle Interviews, Interaktionen, Ansprachen, Namaskars und andere Chancen mit Swami überhaupt nicht zählen, wenn ich mich nicht nach ihm sehne. Und entsprechend, wenn ich mich sehne, dann sind all diese Möglichkeiten einfach bedeutungslos. Deshalb sind alle von uns gleich, denn alle von uns haben dieselbe Möglichkeit und Fähigkeit, sich nach Gott zu sehnen. Denn gemäß der letzten Analyse ist es allein das Sehnen, das zählt. Swami sagt, wenn du mich brauchst, verdienst du mich. Das ist alles, keine Bedingungen oder Voraussetzungen. Die Frage jetzt ist, ob ich ihn brauche und mich nach ihm sehne. Einfach nur seine Füße zu berühren ist nicht genug. Sich danach zu sehnen, das ist wichtig. Wirkliches Padasevanam ist viel mehr, als einfach nur seine Füße zu berühren. Es bedeutet, ihm in seinen Fußstapfen zu folgen. Gott durch Sehnen bekommen. Als ein Schüler sich bei seinem Meister beschwerte, dass, wie sehr er auch nach Gott gesucht und ihn ersehnt hatte, er ihn aber dennoch nicht finden konnte, brachte der Meister ihn zu einem Fluss. Er sagte zu ihm, dass er Gott sehen würde, wenn er im Fluss stehend beten würde. Als der aufgeregte Schüler im Fluss stand und erregt betete, kam der Meister von hinten und drückte ihn einfach unter Wasser. Der Schüler war schockiert. Als er sagte, dass er Gott treffen wolle, meinte er, dass Gott zu ihm kommen möge und nicht umgekehrt. Er begann mit seinen Händen und Füßen um sich zu schlagen, um dem einem Schraubstock ähnlichen Griff seines Meisters zu entkommen, aber ohne Erfolg. Nach einigen Minuten des Kämpfens, als es schien, dass er an Luftmangel sterben würde, fühlte er eine sonderbare Kraft in sich. Wenn der Tod einem ins Gesicht schaut, scheint man übermenschlichen Mut und übermenschliche Kraft zu bekommen. Mit diesem Ansteigen an Kraft befreite er sich. Der Meister wurde weggestoßen und der Schüler schoss wie ein Torpedo aus dem Wasser. Mit einem riesigen Sog zog er Gallonen von Luft in seine ausgehungerten Lungen. Dann schaute er seinen Meister vorwurfsvoll an. Der Meister fragte nur, »Als ich versucht habe, dich zu ertränken, was hast du dir da gewünscht?« Ich war schockiert und konnte nicht denken. Nach einigen Augenblicken, was wolltest du dann? Ich wollte herauskommen und dich töten. Einige Minuten später, was wolltest du dann? Luft, einfach Luft. Wenn du den Herrn mit derselben Intensität suchst, mit der du Luft bekommen wolltest, wirst du ihn auf dieselbe Weise bekommen, wie du Stärke bekommen hast, um wieder Luft zu bekommen. Sich nach Gott zu sehnen, ist wichtiger als die Erfahrungen mit Gott. Denn es ist das Sehnen, das die Erfahrung vollständig macht. Ansonsten wird die Erfahrung geschmacklos und leer. Sehnsucht und Gnade sind wie die beiden Polaritäten eines elektrischen Stromkreises. Nur wenn beide da sind, fließt Strom und daraus folgt Erleuchtung.